Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten. Mein Name ist Nora Meyer und ich freue mich, Sie heute durch eine weitere spannende Episode zu begleiten. In diesem Podcast werden komplexe HNO-Themen des alltäglichen Lebens für jedermann und jeder Frau verständlich erklärt. Wir begeben uns gemeinsam auf die Reise durch die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie Kopf- und Halschirurgie und beantworten mit Fachexperten und Expertinnen Ihre Patientenfragen. Heute geht es ums Thema Schnarchen und Schlafapnoe. Schnarchen ist ja hauptsächlich für den Angehörigen des Schnarchenden lästig, für den Betroffenen eher weniger. Aber oft geht Schnarchen einher mit einer sogenannten Schlafapnoe und die kann unbehandelt durchaus gefährlich werden. Genau dieses Krankheitsbild wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Dafür hat sich der Direktor der HNO-Universitätsklinik in Innsbruck Zeit für uns genommen. Herr Professor Dr. Benedikt Hofauer, vielen Dank und herzlich willkommen hier im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor, bevor wir uns mit dem heutigen Thema Schnarchen und Schlafapnoe nähern, würde ich gerne mal quasi mit dem dafür übergeordneten Thema Schlaf in die Folge einsteigen, weil das brauchen wir ja dazu, dass wir schnarchen. Warum ist denn Schlaf für uns Menschen überhaupt so wichtig?
Ja, ein gesunder Schlaf hat für uns ganz viele unterschiedliche wichtige Funktionen. Ich denke, an erster Stelle zu nennen ist mit Sicherheit die Erholungsfunktion. Im Schlaf haben wir die Möglichkeit, dass wir unsere Energiespeicher, die wir tagsüber geleert haben, wieder auffüllen. Gleichzeitig haben wir im Schlaf die Möglichkeit, Energie einzusparen. Das heißt, alle Funktionen können ein bisschen herunterfahren. Das Herz muss weniger häufig schlagen. Der Blutdruck kann reduziert werden. Das heißt, der Schlaf hilft uns auch, mit unseren Ressourcen schonend umzugehen. Auf der anderen Seite ist Schlaf auch sehr wichtig für das Immunsystem. Das heißt, wenn wir Phasen haben, wo wir möglicherweise unter Schlafmangel leiden, sind wir auch viel anfälliger für Erkrankungen. Das ist auch in Untersuchungen ganz gut belegt, dass ein ausreichender Schlaf wichtig ist, um das Immunsystem zu stärken. Und dann spielt Schlaf auch vor allem in jüngeren Jahren eine ganz wichtige Rolle beim Erlernen von neuen Dingen. Ganz am Anfang beim Erlernen von neuen Bewegungsabläufen, also bei kleinen Kindern. Und dann aber im weiteren Leben ist Schlaf ganz wichtig zum Erlernen von Fakten.
Also das heißt, wir lassen eigentlich im Schlaf unser Hirn den Tag Revue passieren, oder?
Genau, das heißt, bei kleinen Kindern kann zum Beispiel im Rahmen des Schlafs, kleine Kinder haben auch ganz viel Traumschlaf zum Beispiel, wo man die Muskulatur vom Körper entkoppelt ist. Das heißt, kleine Kinder haben ganz viel die Möglichkeit, im Schlaf Bewegungsabläufe gedanklich durchzugehen und zu trainieren und so zu verfestigen, also zu gehen zu lernen, krabbeln zu lernen, Fahrrad fahren zu lernen. Und bei Jugendlichen und Erwachsenen ist natürlich das Erlernen von Bewegungsabläufen nicht mehr an oberster Stelle, sondern eher das Erlernen von Wissen, zum Beispiel in der Schule oder in der Uni oder in der Ausbildung. Und da weiß man auch, dass Fakten oder Wissen, was man sich vor Schlafphasen aneignet, viel besser abgespeichert wird als Fakten, die man sich vor anderen Aktivitäten aneignet. Das heißt, man sollte auch, wenn man zum Beispiel auf Prüfungsphasen lernt und viel Stress hat, nie allzu sehr an der Schlaflänge sparen, weil sonst kann das, was man sich tagsüber aneignet, nicht richtig abgespeichert werden.
Jetzt haben Sie das eh schon angesprochen, Stichwort Schlaflänge. Wie viel Schlaf benötigen wir denn idealerweise in der Nacht?
Ja, das ist so, dass ein gesunder Erwachsener tatsächlich unter der Woche im Durchschnitt 7,5 Stunden schläft. Am Wochenende ist zum Glück ein bisschen länger noch. Da schläft man ungefähr 8,5 Stunden im Durchschnitt. Wie viel Schlaf jetzt genau ein Mensch braucht, da gibt es eine gewisse Bandbreite, wo man auch sagt, dass das noch alles normal sein kann. Von Mensch zu Mensch gibt es da Unterschiede und man sagt, dass eigentlich eine Bandbreite von 5 bis 9 Stunden pro Nacht eigentlich so der Normalbereich ist. Also innerhalb von diesem Bereich sollte man liegen. Tatsächlich ist es so, dass es mit Sicherheit Variationen zwischen 4 und 12 Stunden gibt, aber diese 5 bis 9 Stunden ist eigentlich so der gesunde Bereich. Es ist so, dass das aber von Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich ist. Manche Menschen kommen mit weniger Schlaf aus, manche Menschen brauchen ein bisschen mehr Schlaf. Und das ist auch bei den einzelnen Menschen relativ stabil. Das heißt, wenn ein Mensch sagt, er braucht in der Nacht 6 Stunden, dann ist es auch so, dass das eigentlich dann ein recht stabiler Wert ist und nicht eine Nacht 6 Stunden ist und in der nächsten Nacht dann 10 Stunden. Und wenn jemand anders in der Nacht sagt, er braucht mindestens 9 Stunden, sonst ist er nicht erholt, dann ist es auch eher ein stabiler Wert anzusehen. Kinder brauchen ein bisschen mehr Schlaf. Da sagt man, dass Kinder so Kindergarten, Schulalter ungefähr 9 bis 11 Stunden Schlaf benötigen.
Ist es auch so, dass Frauen tendenziell mehr schlafen oder haben wir das nicht richtig abgespeichert?
Tatsächlich gibt es meines Wissens nach zwischen Männern und Frauen keine großen Unterschiede, was den tatsächlichen Schlafbedarf angeht.
Nun wird ja, um zum Thema zu kommen, immer wieder gern geschnarcht in Österreichs und Deutschlands Schlafzimmern. Wie entsteht denn dieses Schnarchen überhaupt? Ich glaube, da macht man sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken drüber, wie das so entsteht.
Ja, also tatsächlich ist es so, wenn wir in der Nacht schlafen, sind wir darauf angewiesen, dass wir freie obere Atemwege haben. Das heißt, dass wir gut atmen können die ganze Nacht über und dass wir unseren Sauerstoffwert im Blut stabil halten können. Im Schlaf kann sich die Muskulatur erholen und diese Erholung der Muskulatur oder diese Entspannung der Muskulatur kann dazu führen, dass sich die oberen Atemwege etwas einengen. Und wenn sich hier die oberen Atemwege so weit einengen, dass es zu einer Verengung der oberen Atemwege kommt, dann ist in diesem Bereich die Luft einer höheren Strömung ausgesetzt und diese erhöhte Strömung in den Engstellen kann dazu führen, dass das umliegende Gewebe in Vibration versetzt wird. Da gibt es zwei typische Hotspots, wo Schnarchen im Bereich der oberen Atemwege entsteht, und zwar im Bereich des Gaumens und im Bereich des Zungengrundes. Das sind zwei recht mobile Areale im Bereich der oberen Atemwege und diese Regionen können durch leichte Verengungen der oberen Atemwege in Schwingungen versetzt werden und damit Schnarchgeräusche in diesen Regionen entstehen.
Jetzt natürlich auch die Frage, ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass sich die so wer wirklich dann gleich sofort stellt, aber trotzdem längerfristig gesehen, ist Schnarchen eigentlich irgendwann auch gefährlich, wenn es überhand nimmt?
Ja, da kann man zwei Situationen unterscheiden. Zum einen gibt es das reine Schnarchen, also wo tatsächlich nur Schnarchen vorliegt und die Atmung ansonsten aber nicht beeinträchtigt ist. Das heißt, man trotzdem seinen Sauerstoffwert im Blut stabil halten kann, aber die Schnarchgeräusche aufgrund der Einengung entstehen. Und dazu muss man sagen, dass diese Art des Schnarchens nicht gefährlich ist. Mit Sicherheit ist es jedoch sozial störend. Das heißt, die Bettpartnerin oder der Bettpartner leiden mit Sicherheit darunter. Häufig führt es auch zu zwischenmenschlichen Spannungen, dass zum Beispiel zwei Schlafzimmer verwendet werden oder der Bettpartner, die Bettpartnerin, die nicht schnarcht, die Nachtruhe auf alle Fälle beeinträchtigt ist. Aber man kann sich auch vorstellen, dass zum Beispiel bei sozialen Aktivitäten, das heißt bei Übernachtungen in der Berghütte, hier in Tirol ist das tatsächlich ab und zu auch ein Thema, wenn man im Schlafsaal schläft, dass man hier möglicherweise auch zu Ärgernis in der gesamten Wandertruppe sorgt, wenn man zu kräftig schnarcht. Aber das ist eher ein gesellschaftliches oder zwischenmenschliches Problem und kein gesundheitliches Problem für den Betroffenen. Anders ist es jedoch, wenn es zusätzlich zum Schnarchen zu nächtlichen Atemaussetzern kommt. Das heißt, wenn die Schnarchphasen auch noch von kompletten Verlegungen der oberen Atemwege unterbrochen sind. Dies wiederum führt dazu, dass der Betroffene immer wieder Stressmomente erlebt in der Nacht, der erholsame Tiefschlaf immer wieder unterbrochen wird. Und dies kann tatsächlich für den Betroffenen ein Gesundheitsrisiko darstellen.
Nun ist aber ja das Problem, im Normalfall bekomme ich das ja selber wahrscheinlich gar nicht so mit, wenn ich schlafe und ich leide darunter. Für vielleicht den Partner, der das mitbekommt, welche Symptome hat denn derjenige, wenn er unter einer, ich glaube, diese Atemaussetzer sind ja das dann, diese Schlafapnoe, oder, die Sie ansprechen. Wenn ich unter sowas leide, welche Symptome habe ich dann?
Ja, oft gibt es zwei Gruppen von Patienten, die sich bei uns in den Sprechstunden vorstellen. Das eine sind Patienten, die tagsüber keinerlei Symptome davon haben, aber wo die Bettpartnerin oder der Bettpartner beobachten, dass der oder die Betroffene immer wieder diese Atemaussetzer in der Nacht haben. Und häufig machen sich dann die jeweiligen Bettpartner Sorgen über den Betroffenen, weil sie dann oft wach daneben liegen und darauf warten, bis der Betroffene wieder anfängt zu atmen. Und sie sich einfach Sorgen machen um die Gesundheit des Betroffenen. Das ist eine Gruppe, wo primär der oder die Bettpartnerin die treibende Kraft ist, das Schnarchen oder die vermeintliche Schlafapnoe weiter abklären zu lassen. Selber als Betroffener ist die führende Symptomatik eine Morgens- und Tagesschläfrigkeit. Das heißt, eine erhöhte Einschlafneigung tagsüber in monotoneren Situationen, wie zum Beispiel beim Fernsehschauen, beim Lesen, in Besprechungen. Das ist eigentlich das Hauptsymptom. Das heißt, eine erhöhte Einschlafneigung. Die Patienten verspüren auch keine gesteigerte Erholung, wenn sie mal länger schlafen. Das heißt, weil sie dann mit dieser Schlafapnoe nur mehr nicht erholsamen Schlaf haben. Das heißt, hier macht es auch keinen Unterschied, ob man 8 Stunden schläft oder 10 Stunden, weil der Schlaf nicht erholsam bleibt. Aber das ist eigentlich die führende Symptomatik. Und zusätzlich kann nicht erholsamer Schlaf aufgrund einer Schlafapnoe auch zu Konzentrationsstörungen und Stimmungsschwankungen beispielsweise führen.
Ich würde gern trotzdem noch einmal auf die Symptome ein bisschen genauer eingehen, weil wenn ich jetzt der Partner bin, woran erkenne ich es dann letztendlich in der Nacht, dass der gerade einen Atemaussetzer hat? Weil er schnarcht und dann hört er auf und dann fängt er irgendwann wieder plötzlich an. Ist das, kann man sich das so vorstellen? Und in der Zwischenzeit vergeht aber sehr viel Zeit, wo er halt nicht schnarcht, oder?
Ja, man kann sich so einen Atemaussetzer so vorstellen. Wenn man schläft, macht man ja unterschiedliche Schlafphasen durch. Man fängt mit einem leichten Schlaf an, dann eine mittlere Schlaftiefe und dann eine tiefe Schlaftiefe. Und in diesem Tiefschlaf entspannt sich die Muskulatur, man kann sich erholen und richtig entspannen. Und wenn die Muskulatur aber so komplett entspannt ist, kann es dazu führen, dass die Atemwege sich nicht nur verengen, sondern vollständig kollabieren. Das heißt, dass sie komplett zusammenfallen. Und wenn man dann wieder einatmen möchte, sind die Atemwege verlegt und es kann keine Luft mehr durch die oberen Atemwege hindurch fließen. Das heißt, die Schnarchgeräusche sind unterbrochen, es wird ganz ruhig und der Patient versucht ein- und auszuatmen. Das heißt, man zieht Ein- und Ausatmenbewegung, aber hört nichts und keine Luft geht mehr durch Nase oder durch Nase und Mund. Und das ist dann eine Phase, die geht immer für mehrere Sekunden gut. Man spricht von einem Atemaussetzer, wenn diese Phase mindestens 10 Sekunden dauert, kann aber durchaus auch mal länger dauern. Und irgendwann sinkt der Sauerstoffspiegel im Blut so weit ab und der Kohlendioxidgehalt steigt so weit an, dass im Schlaf für den Betroffenen ein Alarmsignal darstellt. Das heißt, die Versorgung ist nicht mehr gewährleistet. Das heißt, der Betroffene wird wieder zurückgeholt in einen oberflächlicheren Schlaf. Man nennt das dann Weckreaktion. Das heißt, die Muskulatur nimmt wieder mehr Spannung auf, die Atemwege machen wieder auf. Und man kann wieder mehrmals frei durchatmen, wieder Sauerstoff tanken, Kohlendioxid abatmen. Und häufig ist es so, dass sich dann dieser Zyklus sofort wieder wiederholt. Das heißt, das ist zum Beispiel mittelgradig. Betroffene Patienten haben 15 Atemaussetzer pro Stunde, mindestens 10 Sekunden Atemaussetzer. Schwergradig betroffene Patienten sogar 30 Mal pro Stunde diese Atemaussetzer.
Wie kommt es denn überhaupt dazu? Warum haben das manche Menschen und manche nicht?
Da gibt es unterschiedliche Risikofaktoren. Also zum einen ist es so, dass nicht beeinflussbare und beeinflussbare Risikofaktoren gibt. Nicht beeinflussbare Risikofaktoren sind zum Beispiel Geschlecht. Es sind doppelt so viele Männer betroffen wie Frauen. Nicht beeinflussbar ist zum Beispiel auch und sind gewisse genetische Faktoren. Das heißt Körperbau, anatomische Verhältnisse im Bereich des Gesichtes, also dass da vielleicht durch Knochenfehlstellungen ohnehin anatomische Engstellen vorliegen. Und auch Alter ist ein Risikofaktor. Ältere Menschen sind viel häufiger betroffen als jüngere Menschen aufgrund von Gewebeeigenschaften. Und dann gibt es noch beeinflussbare Risikofaktoren. Und da ist an oberster Stelle das Körpergewicht. Es ist so, dass das Übergewicht der wichtigste Risikofaktor ist für das Entstehen von Schnarchen, aber auch von Schlafapnoe. Und dann der Genuss von Alkohol, der ebenfalls die Muskelspannung reduziert, ist ebenfalls ein wichtiger Risikofaktor. Ich denke, das kennt man auch aus dem täglichen Leben, dass wenn man mal das ein oder andere Bier zu viel getrunken hat, dass man dann in der Nacht auch mehr schnarcht oder möglicherweise Atemaussetzer hat oder zumindest einem berichtet wird, dass das so der Fall war. Und auch Rauchen kann die Muskelspannung beeinflussen. Das heißt, auch Raucher neigen etwas mehr dazu zu schnarchen und Atemaussetzer zu haben.
Wie viele Menschen sind denn eigentlich so betroffen von Schnarchen und Schlafapnoe? Gibt es da Zahlen?
Ja, da gibt es keine ganz genauen Zahlen, aber man versucht immer mit unterschiedlichen Studien da möglichst genaue Werte herauszubekommen und es sind tatsächlich erstaunlich viele. Also man geht davon aus, dass tatsächlich in Österreich jeder zweite Mensch mindestens 5 Atemaussetzer pro Stunde hat, das heißt schnarcht und von einer leichtgradigen Form der Schlafapnoe betroffen ist und tatsächlich bis zu jeder zweite, also erstaunlich viele. Und dass bis zu jeder vierte Österreicher tatsächlich von einer mindestens mittelgradigen Schlafapnoe betroffen ist. Das heißt, 15 Atemaussetzer pro Stunde hat. Und das wäre auch ein Bereich, der eigentlich behandlungsbedürftig wäre. Es ist die Dunkelziffer aber erstaunlich hoch bei Patienten mit Schlafapnoe. Das heißt, man geht davon aus, dass von 10 betroffenen Patienten mit einer Schlafapnoe nur einer wirklich die Diagnose hat und 9 davon bisher nicht diagnostiziert sind.
Wenn ich nun feststelle, ich bin betroffen und ich gehe zur Untersuchung, was wird denn da konkret gemacht, damit man selber mal Bescheid weiß, bin ich jetzt wirklich betroffen, ist es schlimm, wie schlimm ist es?
Also prinzipiell so, dass man, wenn man den Verdacht hat, eine Schlafapnoe zu haben, gibt es unterschiedliche Anlaufstellen. Das heißt, man kann, wenn man einen guten Hausarzt oder eine gute Hausärztin hat, kann man erstmal zur Hausärztin oder zum Hausarzt gehen, das ist möglich. Ansonsten kümmern sich die Fachgruppen Pneumologie, also Lungenfachärztinnen und Ärzte kümmern sich darum, manchmal Neurologen, aber auch Hals-Nasen-Ohren-Ärztinnen und Ärzte, weil wir in unserem Bereich die oberen Atemwege mit Sicherheit am besten beurteilen können. Und das heißt, Sie sollten sich einen Spezialisten aus dieser Fachgruppe besorgen und sich dort zur ersten Abklärung vorstellen. Und dann ist es so, dass immer zuerst ein Gespräch geführt wird und eine körperliche Untersuchung, wo auch die oberen Atemwege untersucht werden. Man kann mal schauen, ob zum Beispiel auch große Mandeln eine gute Erklärung sind für Schnarchen oder anatomische Auffälligkeiten. Und dann ist es so, wenn sich der Verdacht im Rahmen von dieser Untersuchung weiter erhärtet, wird eine Schlafuntersuchung durchgeführt. Und da muss man am Anfang noch gar nicht große Sorgen haben, dass man möglicherweise direkt ins Schlaflabor muss und dann mehrere Nächte mit voller Verkabelung im Krankenhaus verbringen muss, sondern inzwischen gibt es wirklich sehr gute ambulante Untersuchungsmöglichkeiten. Das heißt, es sind kleinere Gerätschaften, die entweder am Unterarm getragen werden oder über dem Oberkörper und mit denen man dann erstmal zu Hause im häuslichen und gewohnten Umfeld eine Nacht schlafen kann. Und in dieser Untersuchung wird dann die Atmung untersucht, die Sauerstoffwerte im Blut, ob Luft durch die Nase oder durch den Mund strömt. Und dann kann man quasi einmal einen ersten Eindruck bekommen von der Atmung in der Nacht. Das sind auch Lagesensoren dabei und Geräusch oder Mikrofone, die Nachtgeräusche erfassen. Und dann kriegt man eigentlich schon mal einen ganz guten Eindruck von der Atmung in der Nacht und kann herausfinden, ob es sich möglicherweise nur um ein Schnarchen handelt oder ob auch Atemaussetzer vorliegen.
Jetzt haben ja schon viele von uns eine Apple Watch, diverse Apps am Handy. Was taugen denn solche Installationen, um quasi selber dann daheim einmal eine Schlafuntersuchung durchzuführen?
Ja, da muss man sagen, dass diese Messmethoden immer besser werden. Das muss man tatsächlich so sagen. Auch ganz viel, es ist ja auch ein ganz großer Trend, dass man sich selbst immer mehr überwacht und Daten erhebt und quasi sich beim Sport selbst überwacht und die Performance überprüft. Und genauso machen es viele Menschen inzwischen auch beim Schlaf, dass man schaut, wie viel habe ich heute Nacht geschlafen, wie erholsam war mein Schlaf, welche Schlafphasen habe ich erreicht. Und diese Messungen werden tatsächlich immer besser. Da gibt es inzwischen auch schon viele vergleichende Untersuchungen, die zwischen medizinisch etablierten Messmethoden und diesen neueren Methoden für zu Hause Vergleiche hergestellt haben. Und die Übereinstimmung zwischen den Messungen wird immer besser. Und viele Patienten kommen zu uns in die Sprechstunde, weil zum Beispiel ihr Device zu Hause, ihre Smartwatch, ihr Handy Auffälligkeiten festgestellt haben, sodass wir einmal unsere Sprechstunden das auch überprüfen können. Das heißt, hier werden die Untersuchungen immer besser. Damit hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass man vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum Messungen durchführt und nicht in einer oder zwei Nächten einen recht überschaubaren Einblick bekommt in das Schlafverhalten. Das heißt, diese Untersuchungen werden tatsächlich immer besser und immer brauchbarer. Trotzdem sind es keine zugelassenen und validierten Medizinprodukte. Das heißt, in der Regel müssen diese Untersuchungen nochmal über ein zugelassenes Verfahren validiert werden.
Mhm. Nun haben Sie es eh schon ein bisschen angesprochen, wenn die Atemaussetzer immer intensiver oder immer mehr werden, dann wird es ja wirklich irgendwann auch vielleicht sogar gefährlich. Also gibt es wirklich dann Gründe, warum man unbedingt eine Behandlung machen muss, weil Sie jetzt sonst sagen, das wäre zu gefährlich und derjenige erstickt? Oder was wäre da so das Schlimmste, was passieren kann bei einer Schlafapnoe?
Ja, gibt es tatsächlich schon. Also was ich vorher als Symptome beschrieben habe, das sind ja hauptsächlich Faktoren, die die Lebensqualität der Patienten beeinträchtigen. Das heißt, dass man eine erhöhte Einschlafneigung hat. Also das mag dann vielleicht dazu führen, dass man mit der Partnerin am Abend keinen Film mehr zu Ende schauen kann, weil man immer eingeschlafen ist. Möglicherweise auch Beeinträchtigungen im Berufsleben, wenn man sich in Sitzungen nicht mehr konzentrieren kann, weil man eigentlich nur damit kämpft, nicht einzuschlafen. Aber das sind primär Faktoren natürlich, die die Lebensqualität beeinflussen. Man weiß aber inzwischen auch ganz gut, dass spätestens ab 15 Atemaussetzer pro Stunde, also ab einem mittelgradigen Bereich, die Schlafapnoe auch ein Risikofaktor für schwerwiegende Erkrankungen darstellt. Vorne dran sind hier kardiovaskuläre Erkrankungen, das heißt Patienten mit einer nicht behandelten obstruktiven Schlafapnoe haben ähnlich, wie wenn sie zum Beispiel einen Bluthochdruck nicht behandeln lassen, ein deutlich erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und für Schlaganfall. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Grund, warum eine Schlafapnoe tatsächlich auch ohne Symptome tagsüber behandelt werden sollte, ab einem gewissen Schweregrad. Und dann ist es auch so, dass betroffene Patienten, solange sie nicht behandelt sind, ein erhöhtes Risiko haben von Mikroschlafattacken, also von Sekundenschlaf tagsüber. Und das ist natürlich ein großes Risiko auch für Unfälle im täglichen Leben. Man geht davon aus, dass jeder dritte tödliche Verkehrsunfall auf Sekundenschlaf zurückgeführt wird, der natürlich stark mit einer Schlafapnoe zusammenhängt.
Vielleicht schauen wir uns einmal die Lösung an zu dem Thema. Wie wird das letztendlich behandelt, sowohl Schnarchen als auch Schlafapnoe?
Also dafür gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten. Und das, denke ich, ist auch ganz wichtig. Das heißt, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir den Patientinnen und Patienten helfen können. Und man muss dann immer schauen, abhängig von unterschiedlichen Faktoren, für welchen Patienten gerade welche Therapie die richtige ist. Was man aber auf alle Fälle allen Patienten sowohl mit Schnarchen als auch mit Schlafapnoe empfiehlt, sind gewisse Lebensstilmodifikationen. Das heißt, übergewichtige Patienten, die Schnarchen oder eine Schlafapnoe haben, sollten auf alle Fälle versuchen, langsam und nachhaltig Gewicht zu verlieren. Das heißt, sie sollten nicht schnell viel Gewicht verlieren und dann sofort wieder den Jojo-Effekt erleben, sondern lieber langsamer, aber dafür nachhaltig Gewicht reduzieren. Das wäre ganz wichtig, weil man weiß, dass zum Beispiel bei einer Gewichtsreduktion von 10 Kilogramm 50% der Patienten nicht mehr schnarchen oder keine Schlafapnoe mehr haben. Das heißt, es ist tatsächlich eine effektive Methode. Und zusätzlich sollte gewisse Regeln der Schlafhygiene beherzigt werden. Das heißt, regelmäßige Schlafwachphasen, Alkohol vermeiden, diese Dinge. Das würde man allen Patientinnen und Patienten empfehlen. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die darüber hinausgehend schnarchen, aber vor allem Schlafapnoe behandeln.
Okay, und was wären das? Also zum Beispiel, ich glaube, es gibt ja eine Schlafmaske. Was macht die dann?
Genau, die Schlafmaske ist für Patienten mit einer Schlafapnoe der Goldstandard in der Behandlung. Das ist eine Maske, die wird in der Nacht entweder nur über die Nase oder Nase und Mund getragen. Und diese Schlafmaske hat den Effekt, dass sie beim Ausatmen dazu führt, dass ein ganz geringer Restdruck im Bereich des oberen Atemwege aufrechterhalten wird. Und dann hat man einen ähnlichen Effekt wie bei einem so schlaff aufgeblasenen Fahrradschlauch, dass die Atemwege nie vollständig kollabieren können, sondern dass man immer beim nächsten Atemzug freie Atemwege vorfindet. Ist eine extrem effektive Methode, muss man sagen, und entspricht dem Goldstandard in der Behandlung der Schlafapnoe. Es ist tatsächlich eine effektive Methode, die von vielen Patientinnen und Patienten auch angewendet wird. Dazu gibt es noch die Möglichkeit, dass man in der Nacht Schienen trägt. Es gibt sogenannte Unterkieferprotrusionsschienen. Das heißt, das ist die Schiene, die das Unterkiefer in der Nacht ein bisschen nach vorne verlagert und dadurch auch die Atemwege so weit aufmachen kann, dass Atemaussetzer verhindert werden können. Bei Patienten, die zum Beispiel nur in Rückenlage Atemaussetzer haben, das kennt man vielleicht auch so ein bisschen aus dem privaten Umfeld, dass jemand nur auf dem Rücken schnarcht und sobald er auf die Seite gedreht wird, das Schnarchen nachlässt. Das heißt, dass der ungünstige Einfluss der Schwerkraft reduziert wird. Für die Patienten gibt es auch die Möglichkeit von Rückenlageverhinderungswesten oder sogenannten Schlafpositionstrainern. Das sind also Methoden, die einem in der Nacht helfen, die Rückenlage zu vermeiden. Entweder durch eben eine Art Keil auf dem Rücken bei Rückenlageverhinderungswesten oder bei Schlafpositionstrainern durch einen kleinen Lagesensor, den man auf dem Brustkorb trägt, in der Verbindung mit einer Vibrationseinheit, die immer in Rückenlage anfängt zu vibrieren, sodass der Nutzer sich dann auf die Seite dreht, um das Vibrieren wieder zu stoppen. Ist auch tatsächlich eine ganz gute Methode, klingt ein bisschen lustig, aber funktioniert tatsächlich ganz gut. Und man sagt, dass diese Methode auch so ein bisschen einen Lerneffekt hat, also dass man da die Rückenlage sich auch abgewöhnen kann. Das sind alles nicht operative Behandlungsmethoden. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit von verschiedenen operativen Eingriffen. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Schlafapnoe oder das Schnarchen auf anatomische Veränderungen zurückführen kann, wie zum Beispiel auf große Mandeln oder auf einen vergrößerten Zungengrund, dann kann man hier auch operative Eingriffe ansetzen, um diese strukturellen Auffälligkeiten zu beheben.
Was wären das dann für OPs? Ich glaube, da gibt es ja dann auch so einen Zungenschrittmacher zum Beispiel.
Ja, also es gibt so die Klassiker bei operativen Methoden zur Behandlung des Schnarchens und der Schlafapnoe mit Sicherheit Weichgaumenoperationen. Das hat man ganz lange, ganz intensiv gemacht, dass man den Weichgaumen strafft, die Mandeln verkleinert oder sogar entfernt. Das ist so eine der Hauptregionen eigentlich, wo Schnarchen und Atemaussetzer entstehen. Eingriffe im Bereich der Zunge macht man tendenziell eher weniger. Manchmal werden auch Operationen im Bereich der Nase durchgeführt. gerade bei Patienten, die auch eine Beeinträchtigung der Nasenatmung haben, weil man weiß, dass Menschen, die in der Nacht schlecht durch die Nase Luft bekommen und mehr durch den Mund atmen, auch aufgrund des veränderten Atemwegs auch mehr zu Schnarchen und Schlafapnoe neigen. Das heißt, hier kann man, wenn man die Nasenatmung verbessert, auch möglicherweise das Schnarchen günstig beeinflussen. Also das sind operative Eingriffe, die die Struktur verändern, häufig zur Behandlung des Schnarchens und der Schlafapnoe durchgeführt werden. Sie haben jetzt auch schon den Zungenschrittmacher angesprochen. Das ist eine speziellere und neuere Art der Therapie. Und das ist an sich eine Behandlung, die nicht als Erstlinientherapie eingesetzt wird, sondern wir haben ja vorher schon kurz über die Schlafmaske gesprochen, die ja eine sehr effektive Methode darstellt zur Behandlung der Schlafapnoe. Nur hat diese Schlafmaske leider die Besonderheit, dass sie von vielen Patienten nicht dauerhaft verwendet wird. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche können sich einfach nicht vorstellen, dass sie die ganze Nacht über diese Maske tragen, die ja mit einem Schlauch verbunden ist, mit einem kleinen Gerät, was dann am Nachtkästchen steht. Für viele ist es unpraktisch. Die Maske kann oft in der Nacht auch verrutschen, dann diese Luft abblasen. Dann gibt es möglicherweise auch noch Probleme mit den Augen. Manche schämen sich aber auch vor der Bettpartnerin oder vor dem Bettpartner. Für viele ist es vielleicht beruflich auch nicht so gut geeignet, weil sie viel unterwegs sind und nicht immer diese Maske mitnehmen können. Und das führt oft dazu, dass viele Patienten die Therapie abbrechen. Man geht davon aus, dass nach 3 Jahren ungefähr die Hälfte aller Nutzer von Schlafmasken die Therapie wieder abgebrochen haben. Also doch erstaunlich viele. Und für die Patienten ist natürlich auch wichtig, dass man eine gleich effektive Alternative anbieten kann, weil die Schlafapnoe durch die Nutzung der Schlafmaske ja nicht verschwindet. Und für diese Patienten gibt es seit einigen Jahren die Behandlungsmethode von Zungenschrittmachern. Und dabei handelt es sich um eine Stimulationstherapie. Das heißt, es ist ein kleines Stimulationsgerät, ähnlich aufgebaut wie ein Herzschrittmacher, den man einbauen kann. Und dieser Zungenschrittmacher führt dazu, dass in der Nacht immer, wenn man einatmen möchte, zeitgleich elektrisch stimuliert wird und nach vorne verlagert wird und so auch die Atemwege freigemacht werden können und Atemaussetzer verhindert werden können. Und das ist tatsächlich eine ganz effektive Methode. Da gibt es inzwischen weltweit weit über 60.000 Patienten, die mit einem solchen Zungenschrittmacher genau für diese Indikation versorgt worden sind. Und auch in Österreich ist die Therapie seit ungefähr 10 Jahren verfügbar und wird gerade auch in den letzten Jahren vermehrt noch für diese Patienten eingesetzt.
Das hört sich grundsätzlich sehr vielversprechend an. Gibt es noch andere neue vielversprechende Entwicklungen bei den Therapiemöglichkeiten, wenn wir vielleicht 2-3 Jahre nach vorn schauen? Was schätzen Sie?
Ja, also tatsächlich ist diese Therapie mit Zungenschrittmachern oder generell Stimulationssystemen eine ganz vielversprechende, weil die den Charme hat, dass die oberen Atemwege nicht operativ verändert werden. Also es zu keiner strukturellen Veränderung kommt, sondern wirklich eine ganz zielgerichtete, funktionelle Therapie durchgeführt wird. Das heißt, genau das Problem der Verlegung der oberen Atemwege wird in der Nacht behoben durch eine gezielte Stimulation und tagsüber hat der Patient keine Beeinträchtigung durch irgendwelche strukturverändernden Eingriffe im Bereich der oberen Atemwege. Und da passiert gerade relativ viel. Das heißt, hier werden unterschiedliche Systeme entwickelt, die sich alle ein bisschen von der Implantation und von der Nutzung unterscheiden. Es gibt aber auch eine andere ganz interessante Entwicklung, die therapeutisch tatsächlich in eine komplett andere Richtung geht. Und zwar hat sich ja im vergangenen Jahr ist ein Medikament zugelassen, was momentan noch hauptsächlich für Diabetes mellitus oder für Übergewicht oder Adipositas eingesetzt wird. Und zwar die im umgangssprachlich genannte Abnehmspritze. Und hier ist es tatsächlich so, dass auch im vergangenen Jahr eine Studie durchgeführt worden ist, die den Effekt dieser Abnehmspritze auch bei Patienten mit Schlafapnoe untersucht hat. Und hier hat man festgestellt, dass durch eine Gewichtsreduktion verursacht durch diese Abnehmspritze auch Patienten mit einer obstruktiven Schlafapnoe effektiv behandelt werden können und der Schweregrad der Schlafapnoe auch durch diese Spritze reduziert werden kann. Also möglicherweise kommen wir auch in den nächsten Jahren in eine Richtung, wo eine medikamentöse Therapie eine viel größere Rolle spielen wird in der Behandlung der Schlafapnoe, als das bisher noch der Fall war.
Glauben Sie abschließend, dass man das Schnarchen auch irgendwann irgendwie ausmerzen kann, dass da irgendwas kommt, was das, weiß ich nicht, auch ein Vibrationssensor oder der uns dann irgendwie vom Schnarchen stoppt? Oder ist das anatomisch gar nicht möglich?
Doch. Also tatsächlich ist es schon so, dass Patienten, die mit Schnarchen zu uns in die Sprechstunde kommen, wage ich jetzt mal zu behaupten, dass wir fast für die meisten eigentlich auch eine Lösung finden. Und manchmal sind die Behandlungsmöglichkeiten natürlich ein bisschen ungemütlicher, weil oft, wenn zum Beispiel leicht übergewichtige oder übergewichtige Menschen schnarchen, dann ist es natürlich oft nicht so leicht, dass man Gewicht reduziert und dann damit auch das Schnarchen reduzieren kann. Das sind manchmal nicht so leichte Wege. Manchmal helfen oder vielleicht helfen uns dann in Zukunft aber auch die medikamentöse Unterstützungen zum Abnehmen. Das kann durchaus hier auch einen positiven Effekt haben. Aber an sich gibt es schon viele Methoden und ich denke, man muss nur schauen, dass man aus diesen vielen unterschiedlichen Möglichkeiten der Behandlungen, sei es nicht operativ oder sei es operativ, für den jeweiligen Betroffenen das Richtige herausfindet. Und dann, denke ich, kann man tatsächlich vielen Patienten hier schon helfen.
Wunderbar. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für diese ausführlichen Antworten, Herr Professor Hofauer, und vor allem für die Aufklärung zum Thema Schnarchen und Schlafapnoe. Ich bin mir sicher, dass wir manchen Patientinnen und Patienten damit eine Hilfestellung geben konnten. Vielen Dank auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie auch weiterhin Infos rund um das Thema Hals, Nasen, Ohren hören möchten, abonnieren Sie den Podcast gleich auf der Plattform, wo Sie gerade zuhören. Sollte das Spotify sein, dann aktivieren Sie auch gleich die Glocke, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wir hören uns wieder im nächsten Monat. Bis dahin, bleiben Sie gesund.